Jedes Jahr häufen sich rund um den 3. Oktober rassistische und antisemitische Übergriffe. Aus Berichten über derartige Attacken, die direkt am 3. Oktober verübt wurden oder die in direktem Bezug zu diesem Tage stehen, hat DJ Glitterbug eine Collage zusammengestellt. DJ Glitterbug, der laut eigener Beschreibung eine große Schwäche für das Feld und die Schnittmenge zwischen linksradikaler Politik, Kultur und elektronischen Entwürfen hat. Außerdem hört ihr in der Collage Reflexionen zum 9. November 1989 von Mai Ayim, einer ghanaisch-deutschen Autorin, die sich 1996 das Leben nahm, und ihr hört Musik von John Cage und von Glitterbug selbst.
Am 5. Oktober 1993 in Bad Wildung sterben bei einem Brandanschlag ein Mann aus Sri Lanka, seine deutsche Frau und ihre beiden Kinder. 8. Oktober 1995. 9 Nazi-Skins greifen in Hohenschönhausen 2 Vietnamesen an und verletzen diese schwer. 4. Oktober 1998. In Lübeck legen Unbekannte in einem Ausländerbegegnungszentrum der Caritas an 2 Stellen Feuer. 5. Oktober 1998. 40 Neonazis pöbeln für nichtdeutsche Schüler an. 3 Nazi-Frauen fangen eine Schlägerei an. 6. Oktober 1998, eine Frau aus Mali wird in Prenzlau zusammengeschlagen und getreten.
Als ich am Abend des 9. November 1989 das Radio anstellte und die hysterischen Schreie begeisterter Menschen hörte, wurde mir übel vor Angst. Am gleichen Tag vor 51 Jahren hatte in dieser Stadt das Novemberpogrom stattgefunden, hatten Synagogen in Flammen gestanden, waren jüdische Geschäfte geplündert worden und waren Juden und Jüdinnen verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt worden. Im November 1989 wurde die Mauer geöffnet und die Deutschen feierten ihre Befreiung.
2. Oktober 1999. Das Bündnis Bürgerbewegung Neue Wache statt Holocaust-Denkmal, das sich aus Anhängern von Bund Freier Bürger, Republikanern und NPD zusammensetzt, hält am 2. Oktober mit ca. 50 Rechtsextremen vor der Neuen Wache eine Kundgebung gegen das Mahnmal ab.
Im Bewusstsein der westdeutschen und vielleicht auch bei Teilen der ostdeutschen Bevölkerung war die Mauer Symbol der nationalen Niederlage und des verlorenen Weltkrieges, Strafe und Mahnmal für Untaten. In dem nationalen Rausch, den die Öffnung der Mauer auslöste, lebte die unterdrückte Volksgemeinschaft wieder auf. Und die Erinnerung an die, die der Herrschaft dieser Volksgemeinschaft zum Opfer gefallen waren, wurde fortgespült.
1999. Ein Steinmetz, der nach der Zerstörung der 103 Grabsteine auf dem Weißenseer Friedhof am 3. Oktober 1999 unentgeltlich beschädigte Grabsteine repariert, erhält Mitte November die Quittung für seine Unterstützung. Nach Drohanrufen werden rund 150 Grabsteine in seinem Materiallager von bislang Unbekannten zerstört. Die Reaktionen darauf sind die gewohnten: Verharmlosung, Relativierung, Entpolitisierung. Innensenator Wertebach redet vom blinden Vandalismus. Bürgermeister Diebken reagiert zornig und empört. Der Staatsschutz ermittelt wie immer in alle Richtungen. Denn nach Meinung der Berliner Behörden und im Übrigen auch der linksalternativen Tageszeitung ist keineswegs klar, ob diese Vorfälle einen antisemitischen Hintergrund haben.
Wieder einmal waren Vergangenheit und Gegenwart übereinander gerutscht. Eine Vergangenheit, die ich selbst gar nicht erlebt habe, aber die doch seit früher Kindheit in mein Leben hineingereicht hat. Der erstarrte Schrecken auf dem Gesicht meines Vaters. Viele kleine alltägliche Reaktionen auf Konflikte mit der Umwelt haben in mir das Gefühl einer ständigen Bedrohung vermittelt. Bevor ich das einmal eins konnte, hatte ich gelernt, dass nur eine Generation vor mir Kinder, die wie ich in Sicherheit gelebt hatten, in die Vernichtungslager geschickt wurden. So hatte ich in den Tagen um den 9. November, in denen die Menschen um mich herum in einer Stimmung nationalen Aufschwungs schwelgten, Angst. Die Nachkriegsgeschichte ging zu Ende. Die Befreiung, die im November 1989 stattfand, war eine Befreiung von der Scham. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Wagner formulierte es so: Zu keinem Zeitpunkt seit 1933, vielleicht sogar seit 1914, hat das deutsche Volk mit so großer Zuversicht der Zukunft entgegensehen können. Wie hätte ich angesichts solcher Töne nicht Angst und Zorn empfinden sollen? Ich fühlte mich gedemütigt.
3.10.2000. Eine Gruppe von etwa 10 Skinheads skandierten am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Solinger Innenstadt Heil Hitler und Sieg Heil. Danach treffen sie auf eine Gruppe junger Türken und suchen mit diesen Streit. Um eine Eskalation zu verhindern, versuchen ein 24-jähriger Türke, dessen 21-jährige deutsche Freundin sowie ein 36-jähriger türkischer Imbissbudenbesitzer schlichtend einzugreifen. Dabei kommt es zu einer Rangelei. Drei Skinheads bedrohen die Schlichter mit einer Gaspistole.
In den ersten Tagen nach dem 9. November 1989 bemerkte ich, dass kaum Immigrantinnen und schwarze Deutsche im Stadtbild zu sehen waren. Zumindest nur selten solche mit dunkler Hautfarbe.
2.3. Oktober 2000. In Berlin dringen zwei Skinheads in die Synagoge Riekestraße ein und versuchen, den Gottesdienst zu stören. Die Berliner Polizei geht nicht von rechtsradikaler Motivation aus.
Ich war allein unterwegs, wollte ein bisschen von der allgemeinen Begeisterung einatmen, den historischen Augenblick spüren und meine zurückhaltende Freude teilen. Zurückhaltend deshalb, weil ich von den bevorstehenden Verschärfungen für Immigrantinnen und Zufluchtsuchende gehört hatte.
2.3. Oktober 2000. Auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar werfen unbekannte Täter Pflastersteine gegen die gläserne Außenwand eines Pavillons und beschädigen so die Sicherheitsverglasung. Außerdem sprühen sie Hakenkreuze auf Tafeln und auf einen Gedenkstein. Die Polizei vermutet einen rechtsradikalen Hintergrund.
Ebenso wie andere schwarze Deutsche und Immigrantinnen wusste ich, dass selbst ein deutscher Pass keine Einladungskarte zu den Ost-West-Feierlichkeiten darstellte.
2.3. Oktober 2000. In Berlin wird ein Senegalese mit Fußtritten verletzt und auf die Gleise der S-Bahn gestoßen. Ein 15 Jahre alter Russlanddeutscher wird in Senden bei Münster von einem 16-jährigen Deutschen mit Fausthieben und Fußtritten angegriffen. 11 Männer feuern den Täter mit Nazi-Parolen an.
Wir spürten, dass mit der bevorstehenden innerdeutschen Vereinigung eine zunehmende Abgrenzung nach außen einhergehen würde. Ein Außen, das uns einschließen würde. Unsere Beteiligung am Fest war nicht gefragt.
2.3. Oktober 2000. Zwei junge Männer überfallen ein russisches Spätauslieger-Ehepaar in Schwerin. Die Frau erleidet dabei Kopfverletzungen. Die Täter, zwei junge Männer, haben zunächst Nazi-Parolen an Häuserwände und auf ein Lenin-Denkmal gesprüht. Die Tat hat offenbar einen ausländerfeindlichen Hintergrund, erklärt die Staatsanwaltschaft.
Wir spürten, dass mit der bevorstehenden innerdeutschen Vereinigung eine zunehmende Abgrenzung nach außen einhergehen würde. Ein Außen, das uns einschließen würde. Unsere Beteiligung am Fest war nicht gefragt. Das neue Wir in, wie es Kanzler Kohl zu formulieren beliebte, diesem unseren Lande, hatte und hat keinen Platz für alle. Hau ab, du Neger, hast du kein Zuhause?
2.3. Oktober 2000. Nach Polizeiangaben beschmieren unbekannte Täter auf dem jüdischen Friedhof in Schwäbisch Hall Grabsteine mit Hakenkreuzen und anderen NS-Symbolen. Die Tat steht eventuell im Zusammenhang mit einem Überfall von mehreren Skinheads auf einen 15-jährigen Rollerfahrer. Der Jugendliche war bereits am Dienstagmorgen in Gottwolzhausen überfallen worden und hatte leichte Verletzungen erlitten.
Zum ersten Mal, seit ich in Berlin lebte, musste ich mich nun beinahe täglich gegen unverblümte Beleidigungen, feindliche Blicke und oder offen rassistische Diskriminierungen zur Wehr setzen.
2.3. Oktober 2000. In Brandenburg kommt es vielfach zu Sieg Heil rufen und Hitler grüßen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fallen der Polizei CDs und anderes Material mit rechtsgerichtetem Inhalt in die Hände.
Begann wieder, wie in früheren Zeiten, beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln nach den Gesichtern schwarzer Menschen Ausschau zu halten. Eine Freundin hielt in der S-Bahn ihre afrodeutsche Tochter auf dem Schoß, als sie zu hören bekam: Solche wie euch brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind ja schon selber mehr als genug. Ein 10-jähriger Junge wurde aus der vollen U-Bahn auf den Bahnsteig hinausgestoßen, um einem weißen Deutschen Platz zu machen.
In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 2000 attackieren Unbekannte ein jüdisches Ehepaar in Schwerin. Die Frau erleidet ernsthafte Verletzungen. 2. Oktober 2001. In der Nacht zum 3. Oktober jagt eine Gruppe Neonazis in der Niesiger Innenstadt 4 Jugendliche. 3 der Opfer werden anschließend getreten, geschlagen und tragen dabei zum Teil erhebliche Verletzungen davon. Die am Tatort eintreffenden Polizeibeamten nehmen zuerst Alkoholproben der Betroffenen und reagieren nicht auf einen entsprechenden Hinweis, als einer der Täter Minuten später an den Beamten vorbeiläuft. 2. Oktober 2001. An der Krämerbrücke in Erfurt greifen rechtsaussehende Jugendliche einen Obdachlosen an. 3. Oktober 2001. In zum Teil strömenden Regen marschieren rund 1000 Rechtsextreme durch den gutbürgerlichen Stadtbezirk Berlin-Charlottenburg. Die Berliner Polizei versucht weitestgehend erfolgreich, den rechten Marsch vor antifaschistischen Gegendemonstranten zu sichern. Zu der rechten Demonstration hatte die NPD und das Bündnis Rechts aufgerufen, zuerst unter dem Motto Deutschland ist größer als die BRD, welches nach den Angriffen gegen die USA geändert wurde in dem US-Imperialismus friedlich entgegentreten, damit Hass und Terror ein Ende haben. Schon bald nach den Ereignissen in den USA hatten deutsche Nazis diesen Terrorakt auf Internetseiten gut geheißen und gerechtfertigt. 3. Oktober 2001. In der Nähe der Diskothek Wandelhaus in Schwarzheide schlagen 2 Jugendliche eine mit einem Deutschen verheiratete Asiatin. 4. Oktober 2001. 2 Rechtsextremisten greifen in Adlershof einen alternativen Jugendlichen an und bedrohen ihn mit einer Schusswaffe. 4. Oktober 2001. In Buschenhagen bei Stralsund tritt ein 18-jähriger rechter Jugendlicher ein äußerlich als schwer behindert erkennbares 15-jähriges Mädchen. 5. Oktober 2001. Am Rande des Oktoberfestes in Neubrandenburg werden 2 durch ihr Punk-Outfit äußerlich erkennbare linke Jugendliche von einer ca. 15- bis 20-köpfigen Gruppe von Neonazis, die teilweise vermummt und mit Knüppeln und Flaschen bewaffnet sind, gejagt und so schwer verletzt, dass einer der linken Jugendlichen mit Kopfverletzungen im Krankenhaus eingeliefert werden musste, wo er dann operiert wurde. Die Verletzungen seines Begleiters können ambulant behandelt werden. 6. Oktober 2001. 2 Kurden aus dem Irak werden abends in Weißenfels vor einem Bistro zunächst von 2 deutschen Männern rassistisch beschimpft, bedroht und schließlich angegriffen. Einer der Kurden wird mit einem scharfen Gegenstand bewusstlos geschlagen. Der andere Kurde wird mit einem Messer verletzt. Während der Auseinandersetzung kommen 4 weitere Deutsche hinzu. Sie schlagen und treten ebenfalls auf die Kurden ein. Erst als die Polizei eintrifft, lassen die Angreifer von ihren Opfern ab. Diese werden im Krankenhaus ambulant behandelt und stellen Anzeige. 6. Oktober 2001. Bei einer Party im nicht rechten Jugendhaus Hanno in Pirna wird ein 20-Jähriger von einem Rechtsextremisten aus dem Umfeld der verbotenen rechtsextremen Kameradschaft Skinhead Sächsische Schweiz, SSS, mit einem Fußtritt ins Gesicht schwer verletzt. Das Opfer erleidet einen dreifachen Jochbeinbruch. Der Haupttäter wird im Januar 2002 zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. 2 weitere Angeklagten erhalten Geldstrafen. Anklage und Verteidigung waren sich einig, dass eine eventuelle Mitgliedschaft der Angeklagten in der SSS mit der Gewalttat nichts zu tun hatte. 7. Oktober 2001. In einem Stadtbus in Neubrandenburg wird eine der linken Szene zugehörige junge Frau von einem Rechtsextremisten durch einen Faustschlag verletzt. Die Frau hatte den Rechten auf seine Beteiligung an der Hetzjagd gegen 2 jugendliche Punker beim Oktoberfest angesprochen.
Das war's für heute hier bei ZIPFM. ZIPFM ist ein Projekt der Freien Radios. Informationen gibt's unter www.zip-fm.de.